Ja, jetzt kommen wir zum wichtigsten Organ, der Niere. Sie haben gehört, es gibt viele Korrelationen. Es gibt ja auch die Scherze, sogar der Fußpilz hängt mit dem Mikrobiom zusammen. Was ist jetzt wirklich wichtig und wesentlich? In diesem Tier sehen Sie eben, die Niere kommt hier nicht vor. Aber in den letzten wenigen Jahren gab es eine Explosion an Arbeiten. Und ich will Ihnen einige vorstellen, von denen ich glaube, sie haben eine Relevanz in dieser ganzen Myriade an Arbeiten. Ja, also das ist ein Leitmotiv. Diversität ist wichtig. Weniger Diversität, da gibt es wirklich wunderschöne Untersuchungen, auch quasi, man hat die Zähne abgekratzt von den Steinzeitmenschen sozusagen und gesehen, da gab es noch eine große Diversität. Jetzt gibt es alle möglichen Schuldigen, Antibiotika und Diät etc. Und da kommt man natürlich früher oder später zur Niere, weil die Einflussfaktoren bei nephrologischen Patienten natürlich große sind, das werden wir gleich sehen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, meine ich, der Darstellung, wie man dieser Komplexität Herr wird, nämlich die Fitness, die wir gleich sehen werden, gegenüber der phänotypischen Variation, dieser ganzen Diversität, die gegenüberzustellen. Und die Idee ist hier, dass man sagt, es gibt mikrobielle Communities, die in diesen blauen Bassins sich befinden und dort eine große Diversität haben. Und dann gibt es metastabile Areale, die so da gefärbt sind, wo diese Diversität eingeschränkt wird und die wahrscheinlich auch eine Art Root Cause für Erkrankungen darstellen könnten. Und man kann diese Fitness sich vielleicht so vorstellen, dass dieses Zusammenleben zwischen Mikrobiota, Mikrobiom und Mensch drei Möglichkeiten bietet, nämlich jenes eines Benefits, sozusagen Win for All. Beide haben einen Benefit und wir haben schon gesehen, Buttersäure, man kriegt einerseits Energie, man gibt eine Immunregulation, es haben beide was davon. Ein neutrales Nebeneinander wird nicht wenige betreffen. Ich glaube, viele Mikrobiomdaten und der Wust von zigtausenden Genen ist wahrscheinlich aus unserer Sicht eher bedeutungslos. Und dann gibt es natürlich dann das Kippen zur Dysbiose bis hin zur Clostridienanreicherung im Sinne eines Parasitismus. Für Nierenpatienten, also CKD, Chronic Kidney Disease, muss man sagen, muss es einen Selektionsdruck geben, der das Mikrobiom formt, nämlich jene, die fit sind, mit uremischen Bedingungen umzugehen. Sie wissen, es gibt 5 Niereninsuffizienzstadien, ab Niereninsuffizienzstadium 3, 4 akkumulieren Nierenretentionsparameter und letztlich auch Stoffe, die einerseits produziert werden vom Mikrobiom und eine Auswirkung aufs Mikrobiom haben. Und das ist in den letzten Jahren wunderschön gezeigt worden. Und es ist wichtig, so wie die Niere selbst entgiftet, entgiftet auch das Mikrobiom. Also letztlich werden auch sogenannte Uremietoxine mit entgiftet und verstoffwechselt von einer Reihe von Stämmen von Bakterien im Darm. Das ist so ein Bild, wie man sich es vielleicht vorstellt. Einige Dinge müssen zusammentreffen. Wenn ich jetzt hier von Niereninsuffizienz rede, dann eigentlich von fortgeschrittener, also mindestens 60-70% Einschränkung der Nierenfunktion bis hin zur Dialysepflicht. Und ein Charakteristikum dieser Patienten ist in der Regel ein Volume und ein Fluid Overload. Wir wissen, dass je weiter die Niereninsuffizienz fortschreitet, desto mehr bakterielle Toxine finden wir peripher im Blut, ähnlich wie bei Leberzirrhotikern, also Bestandteile der bakteriellen Membran, die selbst in der Lage sind, Entzündungen auszulösen. Also der Gut wird sozusagen leaky, die Barriere wird leaky, ist auch eine Voraussetzung für eine Dysbiose. Sie sehen das hier in dem LPS, das hier zirkuliert. Von den Uremietoxinen, mit denen werden wir uns gleich beschäftigen, SCFA haben wir gerade gehört, Short Chain Fatty Acids, da gibt es eine ganz prominente Signatur im Rahmen der Niereninsuffizienz. Und all diese Faktoren, Inflammation, kontinuierliche Inflammation, die selbst notwendig und ausreichend ist für Atherosklerose und schnelleres Altern und schnelleren Tod, all das sind Features der Niereninsuffizienz. Die Leber spielt auch eine Rolle, nämlich in der letztendgültigen finalen Verstoffwechselung und Bereitstellung einiger Moleküle, die Sie vielleicht schon in irgendeinem anderen Zusammenhang gehört haben, die aber jedenfalls als Uremietoxine gelten, also klassischerweise die Phenole, die Indole, das Indoxylsulfat, das TMAO, große Arbeiten, riesige Übersichten, je mehr davon im Blut, desto mehr Atherosklerose, desto schnellerer Tod. Sie können auch einige dieser Uremietoxine natürlich im normalen Labor auch sehen, die Harnsäure, das Kreatinin und den Harnstoff daneben. Und ja, das ist eine dieser Arbeiten, dass die klassischen Mikrobiota produzierten Urinitoxine, in dem Fall das Becresylsulfat, Indoxylsulfat und das BAG in einer großen Kohorte an Patienten tatsächlich korreliert mit dem Überleben. Also das wären die Charakteristika, einerseits Bakterien aus dem Darm, die zirkulieren bei ninsuffizienten Patienten, weniger Short-Chain Fatty Acids, vor allem Butyrat, aber auch das Propionat, Erhöhung der Urinitoxine und das im Rahmen einer Dysbiose. Welche Arbeiten können wir nun ernst nehmen? Das sind Arbeiten der letzten wenigen Jahre. Man kann so sagen, so 2013, 14, 15 hat das Ganze so auch von der Methodik gestartet. Das ist eine österreichische Arbeit aus Graz. Da gibt es einige Zentren, die sich wirklich sehr gut auseinandersetzen mit dem Mikrobiom. Und dort hat man gleich die extremsten Patienten genommen, nämlich Hämo- und Peritonealdialysepatienten. Und was Sie sehen, es gibt weniger Diversität bei diesen Patienten, deutlich weniger Diversität. Und klassischerweise, Sie haben es vorher schon gehört, Fäkalibakterium prausnitzii, das sind höchst Butyratbildner, die also auch im direkten Zusammenhang mit der Immunregulation stehen. Und all diese anderen Bakterien, die Sie hier sehen, auch diese gutartigen Clostridien und Roseburia, die sind de facto fast eliminiert, kommen in der Diversität fast gar nicht vor. Was ist der Stand jetzt? Sie sind 2019 und wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie oft chinesische Arbeiten finden, weil die haben technologisch einfach den schnellsten Zugriff und die Umsetzung, was die Bioreaktoren und die entsprechende Statistik betrifft. Also die haben eine, würde ich sagen, eine Tradition jetzt schon begründet in der Mikrobiomforschung. Und das ist, glaube ich, eine der gültigsten Arbeiten, weil sie umfassend auch die bisherigen Widersprüche aufgeklärt hat. Auch hier kommt zu tragen, es gibt hier eine Veränderung der sogenannten Alpha-Diversität quer durch alle Achsen der chronischen Niereninsuffizienz. Und wenn man hier die einzelnen Bakterien runterbricht, gesund versus chronische Niereninsuffizienz, sieht man entweder mehr oder weniger von den einzelnen Bakterien. Also wirklich einzelne Imbalancen und Dysbalancen. Und auch hier wurde bestätigt, dass die Butyrat produzierenden Bakterien deutlich niedriger sind, fast schon eradiziert sind bei Patienten, die eine terminale Niereninsuffizienz haben. Nimmt man zwei raus, und ich glaube, man könnte heute vom Ackermann-Symposium sprechen, das ist jetzt schon mehrmals aufgetaucht, Ackermannsia und hier Lactobacillus, und zieht die beiden zusammen, das ist eine ROC, eine Receiver Operating Curve, ja, je weiter die links oben ist, desto besser ist die diagnostische Kraft, die Diagonale wäre sozusagen ein Münzwurf, dann sehen Sie, wie man die beiden zusammenzieht, kann man rein aus der Stuhlprobe, ohne dass Sie ein Kreatinin messen, den Patienten mit 90%iger Wahrscheinlichkeit richtig stratifizieren, ja, dieser ist nierenkrank, weil er hat einfach mehr Ackermannsia und Lactobacillus. Das kann man dann auch auf einer Heatmap nochmal darstellen, hier die einzelnen Bakterien, die signifikant korrelieren, positiv oder negativ korrelieren mit dem Kreatinin und dem Harnstoff. Und das gefällt mir auch sehr gut, nämlich mit Interleukin 10, 4 und 6. Das heißt, das ist eines der Features, warum unsere Patienten sterben. Chronische Entzündung, das ist eines der häufigsten Phänomene bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz. Und die korrelieren perfekt mit Entzündung, diese Bakterien. Gut, also Ackermannsia, glaube ich, können wir übergehen, haben wir schon vorher besprochen, kommt relativ häufig vor. Ist eben assoziiert, haben wir gesagt, mit Obesity und Diabetes, ist aber offenbar auch gut für die Welfare der Barrierefunktion und der Mukusproduktion und korreliert, wie gesagt, negativ mit dem antiinflammatorischen Interleukin 10. Das ist eine Arbeit, die ist vor kurzem erschienen und ich hätte, wenn man mir gesagt hätte, ob das möglich ist, 1000 Mal dagegen gewettet. Aber die Autoren, in dem Fall aus Japan, haben das unglaublich schön gezeigt, nämlich dass das Mikrobiom mit einem Nierenschädigungsparameter korreliert, und zwar kausal korreliert, nämlich mit der Proteinurie. Sie wissen, Proteinurie soll nicht sein, Albuminurie heißt geschädigte Niere. Wie kann das Mikrobiom mit Albuminurie zusammenhängen? Und Sie sehen hier ein Urimitoxin, das Phenylsulfat. Und die Autoren waren ziemlich gefinkelt, sind Japaner oft technologisch. Die haben eine Maus genommen und ein humanes Transgenkonstrukt geschaffen, sodass in den Tubuli genau diese Gruppe an Molekülen vermehrt sezerniert wird, sodass letztlich im Plasma weniger davon vorhanden ist. Was passiert, wenn man zwei so diabetische Mausstämme, die ideal gleich ernährt werden, gleiches Körpergewicht haben, gleichen Blutzucker? Die Proteinurie ist deutlich niedriger in dieser genetisch modifizierten Maus, indem man einfach einen Darmmetaboliten renal sozusagen modifiziert. Die Nieren waren auch schöner, die waren also weniger glomerulosklerotisch. Das glomeruläre Volumen einer schönen, durchbluteten Niere war besser in dieser modifizierten Maus. Und die Idee ist eben folgende, dass hier über die Blockade eines Enzyms, und das war der kausale Weg zum Mikrobiom selbst, dass man im Mikrobiom dieses Enzym blockieren kann, dass aus Tyrosin letztlich dieses Molekül, dieses Uremidoxin, vermehrt produziert. Damit gibt es weniger davon im Darm, weniger davon im Blut. Es wird keine selektive Druckausübung auf das Mikrobiom gemacht. Und es resultiert letztlich dieser kausale Ansatz über Modifikation des Mikrobioms durch eine einzelne Enzymhemmung in einer geringeren Eiweißausscheidung im Darm. Hintergrund ist, dass eben dieses Molekül, dieses Uremidoxin selbst, wenn es vermehrt im Plasma vorkommt, auf Podozyten einen nephrotoxischen Schaden ausüben kann. Und das ist eben so hier die Idee, dieses Phenylsulfat wird dann letztlich in der Leber, nachdem es über Nahrung, Tyrosin und über Mikrobiota, die dieses TPL-Enzym haben, aktiviert und führt dann zu einem Schaden in der Niere selbst. Und hier kann man selektiv zum Beispiel eingreifen. Ist eben, wie gesagt, vor kurzem im Nature publiziert worden. Wir bleiben noch bei einem Mausmodell, bevor wir human werden. Wieder eine japanische Arbeit, kann man wieder kausal eingreifen. Und das findet man nur in Japan, solche Arbeiten, nämlich man nimmt ein Prokinetikum, das Lubiprostone, das ein Chlorid-Transporter im Darm modifiziert, damit andere Elektrolyte, andere Wasserverhältnisse und Änderung, darum wirkt es auch prokinetisch, des Mikrobioms im Darm. Und man sieht hier bei Mäusen, die Niereninsuffizienz sind, das ist ein sogenanntes adenin-induzierte Modell, also man spritzt diesen Mäusen Adenin und die Nieren werden wirklich relativ schnell kaputt. Die haben dann Störungen in der Darmpassage, im Transit, in der Motilität und die mit diesem Lubiprostone behandelt worden sind, die Mäuse, das hat man dann auch mikroskopisch untersucht, die haben ein eindeutig anderes Stuhlverhalten, eine andere Transitzeit und schauen mikroskopisch anders aus. Okay. Was aber interessant ist, dass diese Lubiprostin-behandelten Mäuse auch eine bessere, schönere Nierenfunktion hatten, ein schöneres Nierengewebe. Und das hat korreliert mit einer wiederhergestellten höheren Biodiversität im Mikrobiom. Also ein recht simpler Ansatz eigentlich, der über Änderung eines Elektrolytkanals im Darm zu einer besseren Diversität geführt hat. Es sind dann wieder einzelne Bakterien untersucht worden und ich halte mich auch dran, wir wollen jetzt nicht auf die einzelnen eingehen. Das sind zumindest Korrelationen. Also man hat gesehen, Lactobacillen, Prevotella korrelieren mit den entsprechenden, man weiß, welche Enzyme die mitbringen, entsprechend verminderten Uremidoxin, also hier das Trendoxylsulfat und hier das Hipporat. Eine rezente Arbeit aus Italien, nämlich jene, die Patienten, die wirklich gequält werden mit Nierensteinen, und zwar von der Sorte Oxalsäure, Oxalat enthaltende Nierensteine. Wir haben in der Nephrologie auch oft Patienten, die wir mit Oxalose behandeln müssen. Sehr schwierig, entsteht ja quasi im Darm. Oxalsäure als Endmetabolit des Vitamin C ist im Übrigen selbst nephrotoxisch. Also man kann auch so Nieren wirklich kaputt machen mit Oxalsäure. Aber sei es drum, es ist hier die Matrix der Oxalatsteine. Und die Arbeitsgruppe hat untersucht, okay, es gibt im Darm ja eben die Oxalsäure vermittelte enzymatische Umsetzung, entweder Abbau oder Exkretion der Oxalsäure, gibt es da vielleicht ein Muster? Und man hat hier eine sogenannte Shotgun-Metagenomics gemacht, nämlich nicht nur eine einfache 16S-RNA-Analyse, sondern das auch an den Stoffwechselweg gekoppelt und analysiert. Man hat also wirklich die Bakterien herausgenommen, die zum Beispiel Oxalsäure abbauen können. Das ist ein klassisches Steinmuster im Blut und im Harn. Also Sie sehen hier mehr Oxalatausscheidung im 24-Stunden hat bei den Stoneformers, die so ständig heimgesucht werden von den Steinen und diese Patienten sind auch mit Diät relativ schwer zu behandeln insgesamt. Ja. Aber was rausgekommen ist, die Patienten haben generell auch eine niedrigere Biodiversität. Es kamen einzelne Bakterien deutlich vermehrt zum Vorschein, eben Doria, Enterobacter und Fecalibacterium. Aber hier war der Shotgun-Approach ein besserer, weil man hat dann jene rausgesucht, die eben oxalsäure-degradierende Enzyme hatten und die waren tatsächlich in 5 Fällen erfolgreich, also egal welches Korrelationsmodell man genommen hat, genau die Bakterien waren im Mikrobiom dauerhaft verändert und haben auch wirklich schön korreliert bei den Stoneformers versus den Nicht-Stoneformers. Ja. Also reduzierte Biodiversität bei diesen Patienten, die eigentlich Steinleidende sind, eine Unterrepräsentation einiger Taxa wie eben Fecalibacterium. Der klassische Sündige der Oxalsäure auch mit verstoffwechselt, der ist völlig normal geblieben. Aber alle anderen sind aus der Reihe getanzt. Also Oxalobacter war völlig normal. Das ist eine Durchbrucharbeit, finde ich. Sie kennen den Lupus, eine wirklich unangenehme Erkrankung, erst recht, wenn der Lupus die Niere erfasst. Und wir haben nie richtig gewusst, was ist eigentlich beim Lupus so die Root Cause des Problems. Es ist eine Komplementstörung, eine Störung quasi im Abräumen von Immunkomplexen. Irgendwie in der Niere taucht alles auf, jede Form der Glomerulonephritis. Wir tappen seit langem im Dunkeln und haben eine relativ harte Immunsuppression. Und Patienten müssen auch da viel einstecken für das, was sie ertragen müssen, wenn sie renal affiziert sind. Und es gibt bereits eine Reihe von Hinweisen, auch schon ältere, dass es eine gestörte Darmbarriere gibt, also eventuell auch Übertritt von Darmbakterien ins Blut oder Bestandteilen ins Blut. Aber hier gibt es tatsächlich eine wunderbare Korrelation zwischen der Aktivität, der Krankheitsaktivität und dem Lupus. Und da wächst aber tatsächlich ein Keim raus, der es in sich hat, nämlich Ruminococcus knavus. Das konnte bei hunderten Patienten überprüft werden, nämlich folgendes. Nicht nur ja, der ist da und korreliert im Stuhl, sondern IgA, Sie wissen, der wichtigste Immunglobulin-Isotyp des Darmes, also die mehr vorliegend, komplexiert sich mit der Oberflächenstruktur von diesem Ruminococcus RG2, das haben die sehr schön nachweisen können, und ist wirklich korrelierend mit der renalen Aktivität von Lupuspatienten. Das heißt, das wäre die Theorie, und eben das immer in der Rheumatoiden, wir haben leider keinen Rheumatologen für die Veranstaltung hierher gewinnen können, aber das scheint hier dort auch ein Umbruch zu sein. Wir haben immer auch 16S-RNA gefunden in den Gelenken von den rheumatoiden Arthritikern und wir sehen immer wieder diese Hinweise auch beim Lupus und bei den Kollagenosen. Aber wir können jetzt hier zumindest diesem Modell und der Hypothese folgen. Es gibt offenbar eine Leckage, in dem Fall von dem Ruminococcus, aber wer auch immer, von bakteriellen Komponenten, die einen nephritogenen Autoantikörper-Response hervorrufen. Vielleicht noch kurz zur Nephrologie. Das sind Patienten, die der Kurt sicher häufig gesehen hat, nämlich damals wurden die noch mit Cyclosporin, die Organtransplantierten, behandelt. Heute ja nicht mehr so. Und also die Gingiva-Hyperplasie, eine typische Nebenwirkung, hat keiner gewusst, wie wirkt das, warum das der Crolimus nicht. Und im Prinzip ist es ein komplett verändertes Mikrobiom der Mundhöhle. Bei der Transplantation selber, das können Sie sich denken, da geht es natürlich Rambazamba ab, was die Änderung des Mikrobioms betrifft. Also es gibt dauernd neue Arbeiten dazu. Es gibt auch einige Arbeitsgruppen aus den USA, die ziemlich viel dazu machen. Aber was hier unterstrichen werden kann, ist nicht nur eine Assoziation. Sie wissen, dass 80-90% des gesamten Immunsystems sich im Darm befinden. Also wird das Darmimmunsystem gewissermaßen erzogen, das Mikrobiom. Das heißt, das werde ich Ihnen hier auch zeigen, das sind nicht nur Assoziationen, das sind direkte Kausalitäten. Sie sehen hier typische Verläufe, Veränderungen der Diversität vor Transplant, nach Transplant, Herauswachsen zum Beispiel von Enterococcus spezie. Wir kämpfen ja oft mit Harnwegsinfekten bei transplantierten Patienten. Und hier gibt es auch ein Mikrobiom im Urogenitaltrakt. Also wir drücken vielleicht auch durch eine Form der Immunsuppression hin in Richtung mehr Potenzial für Harnwegsinfekte. Es gibt die eindeutige Korrelation der akuten Abstoßung, ohne dass hier die Immunsuppression noch eingegriffen hat. Das ist Präabstoßungsbehandlung. Hier finden sich schon deutliche Änderungen und das muss auch so sein, weil eigentlich werden gigantische Mengen an T-Zellen und B-Zellen in Gang gesetzt, um ein Organ abzustoßen. Und das ist eine Arbeit, die gerade vor kurzem erschienen ist, Die zeigt, wir haben ja klinisch oft, dass egal welches Organ transplantiert wird, Posttransplant haben wir die Patienten oft mit Durchfall. Da liegen, wir wissen nicht, warum haben die Durchfall. Ist es die Mykophenolsäure? Sind sie einfach nicht gesund? Treibt ein Clostridium sein Unwesen? Wir nehmen das so hin. Und die Arbeit hat eigentlich mit einer ziemlich aufwendigen statistischen Analyse, mit einem sogenannten hierarchischen bayesianischen Modell, umgehen können mit dieser Datenvielfalt und zeigen können, dass ja, es gibt eine niedrige Diversität im Sinne einer Dysbiose bei Patienten, in dem Fall Nierentransplantierten, die gerade transplantiert worden sind. Es wächst aber kein Bösling raus. Also weil das ist gar nicht richtig, dass wir die dann immer niederknallen mit Antibiotikern, weil die ohnehin schon quasi kontrahiert sind in ihrer Diversität. Und die haben auch sehr schön zeigen können, es hängt nicht zusammen mit der Dosierung von den Immunsuppressiven und dem Hauptbösling, dem MMF. Ja, das ist auch wichtig, weil wir tun ja dann in der Klinik immer MMF unterdosieren, dann setzt man die den erhöhten Risiko einer Abstoßung aus. Die Art der Immunsuppression hat einen großen Einfluss. Da rechts sehen Sie eine, die ich gar nicht mehr sehen will, nämlich mTOR-Hemmung und MMF. Und mit mTOR-Hemmung lassen Sie die Diversität fast schon zusammenschrumpfen. Und da sehen wir klinisch Durchfallentzündungen. Das ist auch eine Underrepresentation in der PubMed. Man hatte sich auch gedacht, kann man es beim Crohn einsetzen. Die Patienten, die ich erlebt habe, sind explodiert, ist genommen haben, das ist aber nie publiziert worden. Ja. Vielleicht ein guter Hinweis dazu. Und Sie können auch sehen, dass Sie die Dosierung der Immunsuppressiva auch über das Mikrobiom steuern können. Und hier ist es wieder das Fecalobacterium Prausnitzii, das es einerseits ermöglicht, eine exaktere Dosierung durchzuführen, 10-20% Patienten, die wir erratisch nach Pi mal Daumen dosieren und nicht zu Rande kommen. Also da können wir den klassischen Mengenvorgaben nicht folgen. Umgekehrt können wir aus dem Mikrobiom theoretisch eigentlich errechnen, wie hoch die Dosierung sein soll. Also so weit sind wir im Prinzip schon. Und zum Abschluss eine Schweizer Arbeit, wo es ist, wenn man die Party zerstört und Clostridien reinbringt. Nierentransplantierte, die wirklich dann eine Clostridieninfektion haben, haben tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko, akut abzustoßen. Jetzt ist es natürlich naheliegend zu sagen, nachdem immunologisch da alles im Keller ist, nicht nur der Patient ist jetzt krank, sondern wirklich, hier ist immunologisch einiges in Brand gestellt und gesetzt worden, ob nicht noch Alloantigene dezent vielleicht mit aktiviert werden. Was können wir zukünftig machen? Ich glaube, ich habe jetzt einige andere Ansätze gesagt, als jetzt vielleicht nur Stuhltransplantation oder Präbiotika. Das ist eine Firma, die bietet Natural Supplements for Kidney Problems an und verkauft viel davon, nämlich Probiotika. Das, glaube ich, wird es nicht sein. Wird auch nie funktionieren. Es gibt wirklich schöne Studien. Das wäre so, wie wenn Sie die Diversität von Wien nehmen und Sie holen jetzt 20.000 Leute aus Südamerika und sagen, Sie bleiben jetzt da. Wird sich dann die Diversität dieser Stadt ändern stark? Nein. Und das kann man mit Probiotika, die ziehen ja dann auch wieder ab und kultivieren sich selbst nicht langfristig. Das ist die Konklusion, die ich Ihnen mitgeben kann. Mikrobiomänderungen sind bei CKD und Nierentransplantation die absolute Regel. Immer an der Kippe zur Dysbiose, erst recht bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz. Diversität und die Gesamtreichheit und Struktur ist deutlich eingeschränkt bei Niereninsuffizienz. Vielleicht erleben wir bald sowas wie einen Fingerprint, das heißt mit Shotgun, Omics-Approaches. Ja, Sie kriegen am nächsten Tag Ihr Ergebnis. Der Zusammenhang zwischen, habe ich Ihnen gezeigt, Abstoßung und Mikrobiom ist evident. Wie können wir eingreifen? Sie haben gesehen, man kann sogar Enzyminhibitoren nehmen, um einzelne Pathways zu beeinflussen. Das wäre so eine Art Targeted Microbiome Therapy und nicht nur Targeted Cytokine Therapy. Gibt ein paar Böslinge, die man sich merken kann oder gute, die halt sozusagen verschoben sind. Diese Akkermansia-Sorte, die ist dieses Jahr sozusagen, der rückt die Nephrologie nach, publiziert worden, das erste Mal ein fester und fixer Bestandteil des CKD-Mikrobioms. Und ich habe Ihnen auch gezeigt, die Progression der Niereninsuffizienz und nichts anderes wollen wir als Nephrologen hintanzuhalten, kann potenziell auch beeinflusst werden. Das zeigen zumindest die experimentellen Arbeiten. Zu den Präbiotikern, ich habe das immer gerne gemacht, so als Blindshot. Man gibt Fasern, Sie kennen Optifiber, Benefiber, um jene Bakterien zu unterstützen, die kurzkettige Fettsäuren machen, um die Welfare des Kolons sozusagen anzuheizen. Also ein insgesamt relativ, würde ich sagen, unspezifischer Approach, so wie wenn man Cortison verwenden wird. Also vielleicht könnten wir in Zukunft ein bisschen selektiver werden und ich habe gute Hoffnung, dass wir das schaffen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen. Applaus